Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Diese Woche ist die Klimawoche. Das Kabinett will sein Konzept zu einer effektiven Klimapolitik am Freitag vorstellen und es werden laufend dazu die unterschiedlichen Vorstellungen diskutiert. Die einen wollen mit stärkerer Regulierung arbeiten, die anderen argumentieren, es solle doch marktwirtschaftliche Lösungen geben, keine Verbote, sondern Anreize. Wir wollen an der Stelle die Begrifflichkeiten und Instrumente, die die Politik hat, ein bisschen sortieren. Dazu habe ich vor der Sendung mit der Politikökonomin und Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, Maja Göpel, gesprochen und gefragt: Verbote, CO2-Preise, Anreize durch Fördergelder, welches Instrument sollte an welcher Stelle nach Ihrer Einschätzung zum Einsatz kommen?
Ganz wichtig aus unserer Perspektive, deshalb auch politische Ökonomie, ist immer ganz klar zu machen, dass Märkte nicht vom Himmel fallen, sondern Märkte werden durch Institutionen geschaffen. Und diese Institutionen sind eben meistens staatlich, aber zum Teil auch privat. Und deshalb ist dieses eine marktbasierte Lösung versus eine Regulierung meistens künstlich gegeneinander ausgespielt, weil ich bestimmte Märkte auch erst durch Regulierungen schaffen kann. Und das ist ja zum Beispiel jetzt mit dem CO2-Preis genau so. Das ist ein marktbasiertes Instrument, weil man sagt, man arbeitet durch die Preise. Und damit diese Preise aber überhaupt die CO2-Wahrheit sagen können, brauche ich eine politisch definierte Höhe dieser Preise, die sich auf die Naturwissenschaft beruft. Sie sagt, wir haben so ein großes CO2-Budget und damit Märkte das Übernutzen dieses Budgets anzeigen können, müssen sie ein bestimmtes Preissignal bekommen. Und deshalb macht es keinen Sinn, es gegeneinander auszuspielen, sondern wir sollten genau, wie Sie gesagt haben, die Frage stellen, was wollen wir erreichen und was aus unserem Baukasten- und Instrumente-Repertoire hilft uns dabei am besten.
Wenn wir jetzt eine Bepreisung zum Beispiel zugrunde legen, dann führt das dazu, dass natürlich das entsprechende Verhalten in die Richtung der gewünschten Effekte führt. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass dann auch zum Beispiel ein bestimmter Ausstoß verringert wird oder das Verhalten dann auch tatsächlich sich einem Grenzwert zum Beispiel annähert, den man erreichen möchte, sondern man lenkt es nur in die Richtung. Also an welcher Stelle braucht es da auch eine Grenzziehung?
Wenn wir es anschauen, die wenigsten kommen ja aus der politischen Ecke und sagen, ab morgen verbieten wir alles. Sondern wenn wir einen neuen Sachverhalt entdecken, wo etwas nicht so funktioniert, wie es gemeinwohlorientiert sinnvoll wäre, fangen wir an zu überlegen, wie kann man vielleicht erstmal durch Aufklärung, das ist ja das meiste, ne? Dass wir erstmal mit Informationsbereitstellung arbeiten. Dann gibt es Label, dann gibt es Richtwerte, ne? Oder Grenzwerte für bestimmte Flotten, zum Beispiel beim Autoverkehr. Und wenn wir merken, peu à peu, es reicht aber nicht, dann fange ich eben irgendwann an zu sagen, jetzt brauchst du eine klare Grenze. Also auch da wieder, wir suchen eigentlich in dem Moment erst Verbote oder klare Grenzen. Wenn wir wissen, wenn wir darüber hinausziehen, sind die Kosten so unverhältnismäßig viel höher oder die Schäden so viel größer, dass wir uns das nicht leisten können und wollen.
Hier blicken wir doch an der Stelle genau auf die Kosten des Nichtstuns. Wir wissen abstrakt, die sind höher. Warum ist das aber bisher nur ein abstraktes Wissen?
Das ist das große Drama der Umweltveränderung, also gerade globale Umweltveränderung. Lokal war das ja einfacher. Ne? Wir haben gesehen, die Flüsse sind verschmutzt. Also wenn man sich so im Ruhrgebiet der 80er Jahre und sowas umgeschaut hat, da war das direkt greifbar. Jetzt können wir das höchstens bei den Wäldern aktuell sehen. Das heißt, diese direkte Wahrnehmung in unserem Alltag von diesen globalen Umweltveränderungen, die fehlte uns häufig. Und deshalb war das Verlustgefühl nicht gegeben, weil wir keine direkte Rückkopplung hatten zwischen unserem Verhalten und den Konsequenzen.
Das Ganze hat ja auch damit zu tun, dass die externen Effekte, die durch das klimaschädliche Handeln entstehen, nicht internalisiert werden, also nicht im Preis abgebildet werden. Liegt das daran, dass man das eben so schlecht bepreisen kann?
Es ist beides, es ist nicht ganz einfach. Also das CO2 ist da am weitesten beforscht und entwickelt. Es gibt auch noch andere Ideen, wie zum Beispiel den Wasserfußabdruck, ne, dass wir sagen, wie viel Wasser nehmen wir eigentlich in Anspruch dafür, dass bestimmte Produkte kreiert werden können, so 16.000 Liter beim Kilo Rindfleisch in etwa. Und andere Fragen sind wie Materialien, ne? Also in so einem iPhone, das sieht so klein und leicht aus, aber das sind eigentlich 8 Kilo, wenn man sich den gesamten Materiallebenszyklus anschaut, der da reingeflossen ist, den wir eigentlich damit reinbilanzieren müssten. Und deshalb ist es eine Mischung zwischen Wollen und Können. Also das Können entwickelt sich immer weiter, aber das Wollen würde natürlich bedeuten, dass viele, viele Geschäftsmodelle, die wir heute noch positiv rechnen, gar nicht mehr positiv aussehen, weil die Umweltkosten so hoch sind, dass gar nicht mehr viel dann eben auf der Gewinnseite übrig bleibt. Und deswegen ist es immer auch eine politökonomische Frage, was machen wir, wenn diese Informationen eingepreist werden? Was macht das mit Geschäftsmodellen? Was macht das mit Investitionsströmen? Und wie können wir deshalb so einen Übergang einigermaßen moderat kalibrieren? Also wenn jetzt ganz schnell alle Investitionen aus zu CO2-intensiven Anlagen, wie zum Beispiel die ölproduzierenden Unternehmen, rausgehen, dann gibt das ja einen ziemlichen Schock. Und genau deshalb ist es die Aufgabe der Politik und der Ökonomie und der Naturwissenschaft, da gemeinsam zu kalibrieren, wie können wir diesen Übergang gut hinkriegen. Das heißt, welche Preiskorridore braucht es, um diese Anreize so zu gestalten, dass wir langsam diese Transformation machen, aber nicht zu langsam. Und genau deshalb sagen wir heute ja, wir brauchen vielleicht jetzt einfach mal vernünftige Verbote, weil wir viel zu lange uns mit Informationen und Anreizen und sowas aufgehalten haben. Und jetzt merken, es braucht jetzt eine ganz klare Beschleunigung dieser Trendwende, sonst laufen uns die Kosten oder sogar überhaupt die Möglichkeit, die Kosten einzuschätzen, einfach davon. Weil die Entwicklungen so chaotisch werden, dass wir das überhaupt gar nicht mehr fassen können, ökonomisch, was dann hinten rauskommt.
Und an welcher Stelle bräuchte es diese Verbote, wenn es auch ganz konkret auf den Verbraucher rückgekoppelt wird oder klar gemacht wird, wo er mehr zahlen muss?
Ich glaube, es geht ja nicht nur um mehr Zahlen auf der Verbraucherebene, sondern es geht ja wirklich darum, auch zu überlegen, welche Form von Praxis wollen wir in unserer Gesellschaft leisten. Ich finde das im Moment so interessant, wie wir bei dem Fleisch darüber diskutieren, ob man durch eine CO2-Steuer eventuell den Fleischkonsum reduziert. Das wäre für mich zum Beispiel so eine Frage, wo ich sagen würde, warum verbieten wir nicht Tiere, also Lebewesen, die mit uns auf diesem Planeten existieren, systematisch zu quälen und auszubeuten, nur damit wir alle günstig Fleisch essen und auch exportieren können. Das ist für mich genau so eine Sache, wo ich sagen würde, die Nutztierintensität, die wir in Deutschland nehmen und auch in vielen anderen Ländern durch diesen hohen Fleischkonsum, hat so viele Schäden, nicht nur fürs Klima, sondern eben auch für die Böden und fürs Grundwasser, aber sogar für die menschliche Gesundheit ist es nicht positiv. Und warum gehen wir mit Lebewesen so um? Warum verbieten wir das nicht, dass es in Ordnung ist, so mit Tieren umzugehen? Also das ist für mich, ich drücke das jetzt einfach mal so simpel aus, weil es manchmal hinter diesen komischen, verschwurbelten Bepreisungsdebatten ja uns auch verloren geht, worüber wir eigentlich sprechen, was wir wollen, dass eine gute Praxis in unseren Gesellschaften ausmacht. Und das wären für mich genau solche Klassiker.
Welche Instrumente eignen sich für welche Klimapolitik? Einschätzungen waren das von der Politikökonomin Maya Göpel.